Kapitel 28. Krishna befreit Nanda Maharaj aus den Händen Varunas. Die Zeremonie zu Ehren des Govardhan-Hügels hatte am Tag des Neumondes stattgefunden. Danach hatten 7 Tage lang verheerende Regenfälle und Hagelstürme getobt, die von König Indra geschickt worden waren, und am 10. Tag nach Neumond hatte König Indra Shri Krishna seine Gebete dargebracht, wodurch alles zu einem glücklichen Ende gekommen war. Danach, am 11. Tag des zunehmenden Mondes, war Ekadashi. Nanda Maharaj fastete während des ganzen Tages und früh am Morgen des darauffolgenden Tages, der Dwadashi genannt wird, ging er hinunter an die Yamuna, um ein Bad zu nehmen. Er ging weit in den Fluss hinein, doch plötzlich erschienen die Diener von Varuna vor ihm, nahmen ihn gefangen und brachten ihn vor ihren Herrn, den Halbgott Varuna, wo sie ihn beschuldigten, zur falschen Zeit in der Yamuna gebadet zu haben. Nach astronomischen Berechnungen, so erklärten sie, gelte die Zeit, zu der Nanda Maharaj sein Bad genommen habe, als dämonisch. Eigentlich hatte Nanda Maharaj früh morgens, kurz vor Sonnenaufgang, in der Yamuna baden wollen. Doch irgendwie war er ein wenig zu früh gekommen und deshalb war er zu einer unheilvollen Zeit in den Fluss gestiegen. Als Folge davon war er von Varunas Dienern festgenommen worden. Als die Männer, die Nanda Maharaj begleiteten, sahen, dass dieser im Fluss verschwunden war, riefen sie laut nach Krishna und Balaram. Krishna und Balaram begriffen sofort, dass Nanda Maharaj von Varuna entführt worden war, und um der Bitte um Hilfe nachzukommen, begaben sie sich zur Residenz Varunas. Die Einwohner von Vrindavan waren alle reine Geweihte des Herrn, und als solche kannten sie keine andere Zuflucht als die höchste Persönlichkeit Gottes. Spontan riefen sie immer nach Krishna, wenn sie Hilfe benötigten. Genau wie Kinder, die nur bei ihren Eltern Schutz finden. Der Halbgott Varuna empfing Shri Krishna und Balaram mit großer Ehrfurcht und sprach: »O Herr, jetzt, wo du vor mir gegenwärtig bist, ist mein Leben als Varuna, der Halbgott, vom Erfolg gekrönt. Obwohl ich der Besitzer aller Reichtümer des Wassers bin, weiß ich, dass all meine materiellen Schätze mir nicht helfen können, das Leben zum Erfolg zu führen. Doch jetzt, wo ich dich sehe, ist mein Leben vollkommen geworden. Denn weil ich dich sehen durfte, brauche ich nie mehr einen materiellen Körper anzunehmen. O Herr, o höchste Persönlichkeit Gottes, o höchstes Brahman und Überseele aller Wesen, ich erweise dir meine achtungsvollen Ehrerbietungen. Du bist die höchste transzendentale Persönlichkeit. Du gerätst niemals unter den Einfluss der materiellen Natur. Es tut mir aufrichtig leid, dass meine Diener aus Torheit, weil sie nicht wussten, was getan werden muss und was nicht getan werden darf, versehentlich deinen Vater, Nanda Maharaj, festnahmen, und ich bitte für das Vergehen meiner Diener vielmals um Vergebung. Vielleicht war es sogar dein Plan, dass du mir mit deinem persönlichen Besuch deine Barmherzigkeit erweisen wolltest. Mein lieber Herr, Shri Krishna, Govinda, sei mir barmherzig. Hier ist dein Vater. Er kann dich selbstverständlich wieder nach Hause begleiten. Auf diese Weise befreite Shri Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, seinen Vater und brachte ihn voller Jubel zu seinen Freunden zurück. Es hatte Nanda Maharaj in großes Erstaunen versetzt, dass der mächtige Halbgott Varuna trotz seines äußerlichen Reichtums Krishna solchen Respekt entgegenbrachte. Voller Verwunderung erzählte Nanda seinen Freunden und Verwandten alles, was geschehen war, und er brachte dabei immer wieder zum Ausdruck, dass es ihm einfach unverständlich sei. Obwohl Shri Krishna schon viele Wundertaten vollbracht hatte, konnten sich Nanda Maharaj und Mutter Yashoda nicht vorstellen, dass er die höchste Persönlichkeit Gottes war. Vielmehr sahen sie in ihm immer ihren geliebten Sohn. Und so verstand Nanda Maharaj auch nicht, dass Varuna Krishna deswegen verehrt hatte, weil Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Nanda dachte einfach, Krishna sei ein so wundervolles Kind, dass ihm sogar Varuna alle Ehre erwies. Die Freunde Nanda Maharajas, die Kuhhirten, fragten sich, ob Krishna wohl die höchste Persönlichkeit Gottes sei und ob er gekommen sei, um ihnen allen Erlösung zu gewähren. Als die Kuhhirten auf diese Weise untereinander Mutmaßungen anstellten, beschloss Krishna, der ihre Gedanken erriet, ihnen alle Zweifel daran zu nehmen, dass ihr Bestimmungsort tatsächlich das spirituelle Königreich war, und so offenbarte er ihnen die spirituelle Welt. Gewöhnlich verbringen die Menschen in der materiellen Welt ihre Zeit einfach nur mit harter Arbeit. Und sie haben nicht die geringste Ahnung, dass es auch ein anderes Reich, eine andere Welt, nämlich die spirituelle Welt gibt, wo das Leben ewig, voller Glückseligkeit und voller Wissen ist. Wie es in der Bhagavad Gita heißt, kehrt ein Lebewesen, das die spirituelle Welt erreicht, niemals mehr in diese materielle Welt des Todes und des Leids zurück. Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, ist stets darum bemüht, den bedingten Seelen das Wissen zukommen zu lassen, dass es weit jenseits der materiellen Welt eine spirituelle Welt gibt. Eine Welt, die mit den unzähligen Universen dieser materiellen Energie nichts zu tun haben. Krishna ist natürlich jeder bedingten Seele stets gütig gesinnt, doch seinen Geweihten ist er immer besonders zugeneigt, wie dies auch in der Bhagavad Gita bestätigt wird. Als Krishna die Fragen der Kuhhirten hörte, hielt er es deshalb sofort für angebracht, seinen Geweihten in Vrindavan, die spirituelle Welt und die darin befindlichen Vaikuntha-Planeten, zu zeigen. Jede bedingte Seele in der materiellen Welt wird von der Finsternis der Unwissenheit bedeckt. Mit anderen Worten, alle bedingten Seelen befinden sich in der körperlichen Auffassung des Lebens. Jeder lebt unter der falschen Vorstellung, dass er zu dieser materiellen Welt gehöre. Und diese Lebensauffassung ist die Ursache, dass jeder in Unwissenheit handelt und in den verschiedensten Lebensformen geboren wird. Die Tätigkeiten, die ein Lebewesen in einem bestimmten Körper ausführt, werden Karma, fruchtbringende Tätigkeiten, genannt. Alle bedingten Seelen, die sich in der körperlichen Lebensauffassung befinden, sind gezwungen, gemäß ihrem jeweiligen Körper zu handeln, und dadurch bestimmen sie ihre nächste Lebensform. Weil diese unglücklichen Seelen nicht das Geringste über die spirituelle Welt wissen, wenden sie sich im Allgemeinen auch nicht spirituellen Tätigkeiten zu, die als Bhakti-Yoga bezeichnet werden. Wenn diejenigen, die Bhakti-Yoga mit Erfolg praktizieren, ihren gegenwärtigen Körper verlassen, werden sie direkt in die spirituelle Welt erhoben und erreichen einen der Vaikuntha-Planeten. Die Einwohner von Vrindavan sind alle reine Gottgeweihte. Und wenn sie ihren Körper verlassen, dann ist ihr Bestimmungsort Krishna Loka. Somit lassen sie sogar die Vaikuntha-Lokas hinter sich. Mit anderen Worten, diejenigen, die ununterbrochen im Krishna-Bewusstsein beschäftigt sind und reifen, reinen, hingebungsvollen Dienst darbringen, bekommen die Möglichkeit, nach ihrem Tod in einem der Universen dieser materiellen Welt Krishnas Gemeinschaft zu erlangen. Denn Krishnas Spiele finden fortwährend statt, entweder in diesem Universum oder in einem anderen. Genau wie der Lauf der Sonne auf dieser Erde fortwährend an immer neuen Orten als Sonnenaufgang gesehen wird, so findet auch der Krishna-Lila, das heißt das transzendentale Erscheinen und die transzendentalen Spiele Krishnas, fortwährend an neuen Orten statt, entweder in diesem oder in einem anderen Universum. Die gereiften Gottgeweihten also, die den Vorgang des Krishna-Bewusstseins bis zu seiner Vollkommenheit ausgeführt haben, gelangen in das Universum, wo Krishna gerade erscheint. In diesem bestimmten Universum bekommen die Gottgeweihten ihre erste Gelegenheit, mit Krishna persönlich und unmittelbar zusammen zu sein. Diese Ausbildung findet so statt, wie wir es in Krishnas Vrindavan-Lila auf der Erde sehen können. Krishna offenbarte deshalb die Vaikuntha-Planeten in ihrer ganzen Fülle, sodass die Einwohner von Vrindavan ihren Bestimmungsort erkennen konnten. Somit zeigte Krishna ihnen den ewig existierenden spirituellen Himmel, der unbegrenzt und voller Wissen ist. Die Lebewesen in der materiellen Welt befinden sich auf unterschiedlich hohen Entwicklungsstufen. Und entsprechend diesen Stufen ist auch das Wissen unterschiedlich. So ist zum Beispiel das Wissen, wie es sich im Körper eines Kindes ausdrückt, nicht so vollkommen wie das Wissen eines erwachsenen Mannes. Diese verschiedenen Abstufungen der Lebewesen können überall gefunden werden. Bei den Wasserlebewesen, bei den Pflanzen und Bäumen, bei den Reptilien, Insekten, Vögeln und Säugetieren, sowie auch bei den zivilisierten und unzivilisierten menschlichen Lebensformen. Den menschlichen Lebewesen übergeordnet sind die Halbgötter, von den Charanas und Sitas bis zu Brahma, der auf Brahmaloka lebt. Und unter all diesen Halbgöttern gibt es immer verschiedene Abstufungen des Wissens. Aber jenseits dieser materiellen Universen, in der Welt von Vaikuntha, besitzt jeder vollständiges Wissen. Dort beschäftigen sich alle Lebewesen ausnahmslos im hingebungsvollen Dienst des Herrn. Sowohl auf den Vaikuntha-Planeten wie auch direkt auf Krishna-Loka. Die Bhagavad-Gita erklärt, dass vollkommenes Wissen bedeutet, Krishna als die höchste Persönlichkeit Gottes zu erkennen. In den Veden und in der Bhagavad-Gita wird auch gesagt, dass im Brahma-Jyoti, dem spirituellen Himmel, keine Notwendigkeit für Sonnenlicht, Mondlicht oder Elektrizität besteht. All diese Planeten sind selbst leuchtend und ewig. Und deshalb ist das Brahma-Jyoti, der spirituelle Himmel, niemals einer Schöpfung oder Vernichtung unterworfen. Auch in der Bhagavad-Gita wird bestätigt, dass sich jenseits der materiellen Welt eine andere Welt befindet. Die unvergängliche, spirituelle Welt, in der alles ewig existiert. Wissen über die spirituelle Welt jedoch kann man nur von großen Weisen und Heiligen bekommen, die bereits den Einfluss der drei materiellen Erscheinungsweisen überwunden haben. Solange man nicht stetig auf der transzendentalen Ebene verankert ist, besteht keine Möglichkeit, die spirituelle Natur zu verstehen. Aus diesem Grund wird empfohlen, dass man den Pfad des Bhakti-Yoga einschlägt, um sich 24 Stunden täglich im Krishna-Bewusstsein beschäftigt. Denn nur so kann man dem Einfluss der drei materiellen Erscheinungsweisen entkommen. Wer Krishna bewusst ist, kann die Natur des spirituellen Himmels und der Vaikuntha-Lokas leicht verstehen. Da sich die Einwohner von Vrindavan ständig im Krishna-Bewusstsein beschäftigen, waren sie in der Lage, die transzendentale Natur der Vaikuntha-Lokas sehr leicht zu verstehen. Krishna führte die Kuhhirten also zu dem See, wo er später auch Akrura, die Vaikuntha-Planeten, offenbarte. Als die Männer, allen voran Nanda Maharaj, das Ufer des Sees erreichten, nahmen sie dort sogleich ein Bad. Und während sie im Wasser standen, sahen sie plötzlich den spirituellen Himmel und alle Vaikuntha-Lokas in ihrer ganzen Fülle. Nanda Maharaj und alle anderen Kuhhirten fühlten sich bei diesem Anblick in tiefe Glückseligkeit getaucht. Und als sie wieder aus dem Fluss stiegen, sahen sie Krishna, der mit erlesenen Gebeten verehrt wurde. Hiermit enden die Bhaktivedanta-Erläuterungen zum 28. Kapitel des Krishna-Buches. Krishna befreit Nanda Maharaj aus den Händen Varunas.